Aber natürlich wollen wir eigentlich nicht so viel Schmerzmittel im Körper haben, weil das einfach auch den Darm und die Leber belastet. Und da gibt es tatsächlich eine gute Alternative, und zwar der Mix aus Magnesium und Omega-3 zusammen mit Kurkuma. Wenn man das als Supplemente einnimmt, hat das eine ähnliche Wirkung und ist krampflösend, also hat eine ähnliche Wirkung wie Ibuprofen und wirkt halt krampflösend.
Na, wer hätte es gedacht, dass Omega-3-Fettsäuren auch in Sachen Frauengesundheit ein absolutes Muss sind? Also uns wundert es nicht, denn bei der Frau werden die Eizellen durch eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren gesund erhalten. Und ebenso ist Omega-3 an der Bildung von Hormonen beteiligt. Omega-3-Quellen sind in unseren Lebensmitteln leider nur noch sehr gering vorhanden. Zumindest wollen wir nicht so viele Walnüsse und Leinöl trinken. Daher haben wir immer ein Omega-3-Öl von Nozan im Kühlschrank. Übrigens, bei deiner ersten Bestellung auf nosan.de kannst du mit unserem Code EPIFOOD15 sparen. Und jetzt viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge.
Die Menstruation ist wie die Rechnung am Ende des Monats, wie du mit dir selbst umgegangen bist. Passend zu diesem Zitat geht es heute um das Thema Zyklusfood, das heißt eine Ernährung, die uns über den Zyklus hinweg unterstützen kann. Wir haben natürlich eine Expertin geladen, das ist die Hannah Willemsen, die hat ein Buch rausgebracht, das sich auch mit diesem ja doch besonderen und neuartigen Thema, muss man sagen. Das gab es, als ich meine Menstruation bekommen habe, vor Jahren, Jahren. Das gab es noch nicht, und ich finde es richtig toll, dass sich da einiges ändert, weil es ist sehr wichtig, und ich habe auch schon selber Unterschiede gemerkt. Aber bevor ich jetzt zu tief persönlich in das Thema eintauche, gebe ich die Worte an dich, liebe Hanna, damit du dich mal vorstellen kannst.
Hallo, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr darauf. Ja, mein Name ist Hannah Willemsen. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Ernährungsberaterin, bin, ich glaube, seit 2017 selbstständig und habe quasi ein Coaching-Unternehmen. Das heißt, ich coache im 1 zu 1, in Gruppenprogrammen, gebe Workshops, arbeite für Adidas als Nutrition Coach im deutschsprachigen Raum und coache da auch die Adidas-Athleten. Und habe mich vor allem auf die Themen Darmgesundheit, aber auch Zykluswohlbefinden spezialisiert. Und genau dazu jetzt auch ein Buch geschrieben, Zyklusbalance und was jetzt draußen ist, finally. Und ich freue mich total, wenn ich einfach mehr aufklären kann, wenn ich mehr dazu erzählen kann, weil genau wie du es gesagt hast, auch bei mir war es so, also mir wurde das alles damals nicht erzählt, und hätte ich das früher gewusst, ja, hätte ich einiges ändern können und mich einfach früher schon besser mit meinem Zyklus fühlen können. Und genau das ist halt meine Mission. Ich glaube, wir Frauen brauchen da einfach viel mehr Informationen, um uns, ja, um im Alltag einfach besser damit klarzukommen und uns besser zu fühlen. Und genau, ja, das mache ich.
Sehr schön. Jetzt ist es tatsächlich so, du hast dieses Zitat gehört am Anfang mit der Menstruation, so die Rechnung am Ende des Monats. Ist da, was würdest du sagen, ist da was dran?
Jein, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, umso besser wir während unseres Zykluses mit unserem Körper, mit unserem Zyklus umgehen, umso normaler ist quasi auch die Periode, ja, oder erleben wir unsere Periode. Aber es ist tatsächlich nicht nur die Periode, die Probleme machen kann, weil auch gerade die Phase vor der Periode, ne, diese typische PMS-Phase, da haben ja sehr, sehr viele Frauen Probleme. Das heißt, es kann sich tatsächlich auch in anderen Zyklusphasen zeigen, dass wir vielleicht nicht so gut mit uns umgegangen sind, dass wir vielleicht uns nicht ja optimal quasi verhalten oder und ernährt haben und einfach gegen den Zyklus gearbeitet haben. Und das kann sich, wie gesagt, auch in den anderen Phasen zeigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Körperfeedback. Unser Zyklus ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, ob quasi wir gesund sind, ob es uns gut geht oder eben nicht.
Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt auch wirklich Frauen, aber da sprechen wir später nochmal drüber, die in dem Sinne die gar nicht die Relation oder diese Kommunikation mit dem Körper haben. Da fragt man sich immer, haben sie diese Probleme nicht oder ja, wie fühlen sie das? Aber da gehen wir später nochmal ein. Denn Zyklusbalance, wie du mit Female Food dein Potenzial ausschöpfst. So heißt ja dein neues Buch. Da sind auch 40 Rezepte drin. Und mit Lebensmitteln, die unseren Körper sozusagen unterstützen können. Und ist es denn jetzt wirklich so, ja, schon mal Spoiler natürlich, aber warum, dass Frauen anders essen sollten wie Männer?
Ja, sollten wir. Es gibt tatsächlich einen gravierenden Unterschied zwischen Frauen und Männern, nämlich wir haben Zyklus, idealerweise einen Monatszyklus und auch über unser Leben verteilt verschiedene Zyklen. Und Männer haben im Endeffekt einen Zyklus. Die haben morgens Testosteron hoch und abends niedrig und das jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Das war's. Und wir Frauen durchlaufen einfach ja in den vier verschiedenen Zyklusphasen, die wir haben, unterschiedliche Hormonlevel mit unterschiedlichen Schwankungen und so weiter. Und das bedeutet auch, dass unser Körper in den verschiedenen Phasen natürlich verschiedene Bedürfnisse hat, je nachdem, was produziert werden muss, was ausgeschleust werden muss aus dem Körper, welche Nährstoffe wir vielleicht auch zum Beispiel durch die Periode verlieren und so weiter, haben wir unterschiedliche Bedürfnisse, sowohl körperlich auch als emotional oder mental. Und dementsprechend macht es total Sinn, dass wir unsere Ernährung und auch unseren Lifestyle tatsächlich auf den Zyklus anpassen. Und dementsprechend kann man auch nicht immer sagen, ja, wenn die Männer das, und das ist auch ein Problem zum Beispiel, die meisten Studien werden an Männern gemacht, genau aus dem Grund, weil wir Frauen halt komplexer sind und komplizierter sind. Deswegen kann man aber nicht alles, was irgendwie die Männer machen, direkt auf uns Frauen beziehen, weil das einfach so in dem Sinne nicht funktioniert. Deswegen, es macht total Sinn, dass wir jedenfalls nicht zu 100%, aber zum Teil unseren Alltag und alles, was er beinhaltet, so ein bisschen auf den Zyklus abstimmen. Ja,
das finde ich total spannend. Ich habe das auch gemerkt. Also ich habe jahrelang die Pille genommen, muss man es dazu sagen, und dann wieder glücklicherweise, Gott sei Dank, meinen Zyklus relativ schnell wiederbekommen. Da gibt es ja auch Reisen oder Erfahrungen von anderen Frauen, wo ich sage, wow, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und da muss ich sagen, habe ich auch gemerkt, wie man emotional, wie du schon sagst, wirklich damit umgehen muss, also von schlechter Laune, bis aber auch so wirklich so angeknipst. Man fühlt sich dann teilweise wirklich angeknipst. Also es ist total spannend. Ja. Kann man natürlich auch positiv interpretieren und sagen, okay, und jetzt mache ich so mein Ding draus. Genauso, da hatte ich auch mal über Menopause gesprochen in einer Podcast-Folge. Da ging es dann auch mehr oder minder darum, okay, jetzt ist es quasi aus, jetzt gehen wir quasi so Richtung Männerhormone, ja, also quasi nicht mehr Östrogen. Ja. Fand ich auch so richtig spannend, da auch nochmal so eine ganz andere Bewegung. Aber sprechen wir später auch nochmal ganz kurz drüber, warum das dann nochmal anders wird. Aber ja, wir stehen dauernd vor Herausforderungen, würde ich mal spontan behaupten. Und so muss man das natürlich auch in seinem Alltag so ein bisschen integrieren. Jetzt sprechen wir aber erstmal über diese vier Zyklusphasen. Jetzt wollen wir natürlich auch jede Followerin hier, jede Zuhörerin, aber auch hoffentlich Zuhörer und Follower abholen. Was sind jetzt so die vier Zyklusphasen, dass wir die mal kurz auflisten und vielleicht kannst du auch die Unterschiede sozusagen von denen so ein bisschen erläutern.
Ja, total gerne. Du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, auch Follower und Zuhörer. Ich finde es ja, also es ist natürlich ein super wichtiges Thema für uns Frauen. Aber ich habe tatsächlich auch teilweise in den Workshops das so, dass manche Frauen ihre Freunde Männer mitbringen. Und ich finde das immer total gut, weil ich finde es auch ein ganz wichtiges Thema für Männer tatsächlich, weil umso besser sie unseren Frauenkörper verstehen und wissen, was da los ist, umso besser können sie auch mit uns umgehen und nachvollziehen, warum wir dann vielleicht plötzlich weinen oder total viel Energie haben oder, keine Ahnung, keine Lust auf Berührung haben oder so. Ne? Also ich finde auch für Männer ein ganz wichtiges Thema. Aber ja, ich erkläre gerne die einzelnen Zyklusphasen. Ich versuche das nicht allzu kompliziert zu machen, weil ich finde immer, ne, wenn man zu viel ins Detail geht, dann ist es immer schwer nachzuvollziehen. Deswegen empfehle ich auch tatsächlich immer so diese Zykluskurve mit den unterschiedlichen Hormonen sich an den Kühlschrank zu beppen, damit man weiß, was in welcher Phase passiert und einfach sehen kann, okay, da habe ich jetzt das hohe Hormonlevel oder da passiert das. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Also, ich teile den Zyklus in vier Phasen auf. Das ist wahrscheinlich schon mal etwas, was nicht jede Frau und jeder Mann gehört hat. Meistens teilt man ja erste Zyklushälfte und zweite Zyklushälfte. Aber tatsächlich haben wir vier Zyklusphasen. Und in allen vier Phasen passieren unterschiedliche Dinge in unserem Körper. Und in allen vier Phasen haben wir unterschiedliche Hormonlevel. Und die erste Phase ist die Menstruationsphase. Das heißt, der erste Tag unseres Zyklus ist der erste Tag unserer Periode. Und wir kriegen nur unsere Periode, wenn keine Befruchtung stattgefunden hat. Das heißt, wenn wir nicht schwanger geworden sind. Und hier ist es so, dass unsere Hormonlevel am tiefsten sind. Ja, hier sind wir in dieser Phase sind wir den Männern am ähnlichsten. Und auch dazu sagen, dementsprechend sind wir eigentlich auch in dieser Phase ähnlich leistungsfähig wie Männer. Es kommt aber natürlich darauf an, wie wir die Periode wahrnehmen. Aber rein theoretisch, bei mir ist es zum Beispiel auf jeden Fall so, ich bin ab Tag 1 meiner Periode, mache ich Krafttraining, hab Energie, mir geht's gut, ich habe auch keinerlei Krämpfe und so weiter. Und so sollte es idealerweise eigentlich auch sein. Aber ich weiß, dass es nicht bei allen Frauen so sind. Manche haben auch Müdigkeit. Und dann ist es auch okay, wenn man einfach nicht so viel Energie hat. Also es ist auch ganz natürlich tatsächlich. Was passiert? Also wie gesagt, kurz vor der Periode fallen Östrogen und Progesteron ab. Das heißt, wir haben wirklich in dieser Phase, die Hormonlevel sind am niedrigsten Punkt. Und es ist so, dass wir unsere Periode bekommen und da ist es so, dass sich tatsächlich die erste Schicht der Schleimhaut, der Gebärmutterschleimhaut löst und diese Krämpfe, die wir manchmal spüren, diese Kontraktionen sind quasi ein Zusammenziehen von der Gebärmutter, so dass sich auch die erste Schleimhautschicht tatsächlich lösen kann und dann kommt es halt zur Periode. Ja, was in dieser Phase passiert ist, dass wir durch die Periode vor allem Eisen und Zink verlieren. Das merken halt viele Frauen, indem sie müde sind. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne kaum ein Blutbild, vor allem von Frauen, wo kein Eisenmangel besteht. Also ein ganz wichtiger Punkt, aber darüber spreche ich, glaube ich, nachher auch nochmal ein bisschen im Detail. aber das schon mal so vorneweg. Und was auch passiert, und das kennen vielleicht auch einige Frauen, im amerikanischen Raum nennt man das Period Flu, dass man so, wenn man seine Periode bekommt, so einen Anflug von Erkältung spürt oder so das Gefühl hat, krank zu werden. Und das liegt daran, dass ja die Hormonlevel quasi vor der Periode runterfallen und auch das dazu führt, dass das Immunsystem ein bisschen ja schwächer wird und das sein kann, dass man dann so ein paar Anzeichen von Erkältung hat. Deswegen ist zum Beispiel auch total hilfreich, Vitamin C in dieser Phase zu nehmen und halt auch Zink, um das Immunsystem zu unterstützen. Und ansonsten sage ich immer, verhalte dich in dieser Phase so, wie es dir geht. Ja, wie gesagt, ich bin total gut drauf und kann gut trainieren und habe viel Energie. Und es gibt halt Frauen, die lieber auf der Couch sitzen und mit einer Decke und so weiter. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann sollte man auch das ausleben. Genau, das ist die erste Phase. Die ist relativ einfach, weil es quasi keine hohen Hormonlevel gibt. Dann ist der Übergang in die zweite Phase und die nennt man Follikelphase. Und hier ist es so, dass dass als Reaktion auf diese niedrigen Östrogen- und Progesteronspiegel FSH gebildet wird, das follikelstimulierende Hormon. Und das Hormon lässt die Follikel wachsen und produziert unter anderem Östrogen. Das heißt, das ist auch die Phase, wo Östrogen anfängt zu steigen. Und dadurch wird die Gebärmutterschleimhaut dicker, sodass halt eine Einnistung stattfinden kann. Und wenn Östrogen quasi ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann sinkt auch dieser FSH-Spiegel wieder. Und die Phase kann tatsächlich unterschiedlich lang sein. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie lang unsere Periode ist. Aber normalerweise ist die Phase so um die 5 bis 7 Tage. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, das ist die Phase, wo wir uns eigentlich als Frau am besten fühlen. Wir haben super viel Energie, wir sind leistungsfähig, wir können super guten Muskeln in dieser Phase aufbauen, wir können richtig gut regenerieren, unser Immunsystem ist fit. Allerdings muss man auch sagen, Stress kann auch diese Phase total stark beeinflussen, sodass zum Beispiel auch kein Eisprung dann in der nächsten Phase stattfindet. Das darf einem auch bewusst sein. Und was ich auch ganz interessant finde, ist in der Phase, dadurch, dass wir von Natur aus durch diesen steigenden Östrogenspiegel so viel Energie haben, fährt unser Stoffwechsel so ein bisschen runter. Brauchen wir halt quasi nicht so einen aktiven Stoffwechsel. Und deswegen ist es tatsächlich sehr ratsam, in dieser Phase auch eher zu so leichten Mahlzeiten zu greifen. Also in der ersten Phase, das nennt man auch die kalte Phase, macht es halt total Sinn, zum Beispiel warme Mahlzeiten, alles, was von innen wärmt, zu essen. Und in der Phase kann man eher so Richtung Salate gehen, gerade im Sommer Obstsalat zum Beispiel und so weiter, weil wir einfach gar nicht so eine große Energiedichte brauchen in unserer Nahrung, weil wir von Natur aus einfach super viel Energie haben. Genau. Also das können wir uns merken. Follikelphase ist die Phase, wo es uns super geht. Mhm. Falls es uns nicht gut geht in der Phase, ist das auch ein Zeichen, dass wir vielleicht vorher gegen unseren Zyklus gearbeitet haben oder uns es einfach nicht gut geht. Ne? Dann kommt die dritte Phase. Das ist die Ovulationsphase, auch Eisprungphase genannt. Das ist die Phase, wo wir schwanger werden können. Ja, ist auch die kürzeste Phase in unserem Zyklus, geht also nur so 3 bis 4 Tage. Und hier ist es so, dass so eine Eizelle besonders groß werden kann und die volle Reife erreicht. Und dann wird die halt quasi freigesetzt. Das ist dann der Eisprung. Und diese reife Eizelle produziert nochmal mehr Östrogen. Und das führt dazu, dass LH produziert wird, das luteinisierende Hormon. Und das sorgt quasi, dass dann der Eisprung letztendlich stattfindet und das Ei quasi oder die Eizelle in den Eileiter entlassen wird. Ist auch ganz interessant. Die Eizelle braucht ungefähr 24 Stunden, um da durchzuwandern und man kann dann quasi auch in diesen 24 Stunden schwanger werden. Was aber wichtig zu wissen ist, Spermien überleben bis zu 5 Tage. Das heißt, wenn man 5 Tage quasi vorher Geschlechtsverkehr hatte, kann man immer noch schwanger werden. Und das ist auch eine Phase, in der es uns eigentlich sehr, sehr gut geht. Wir haben so diesen Glow, die Libido steigt, wir haben immer noch viel Energie, wir sind super kreativ. Das ist auch so zusammen mit der Follikelphase die Phase, wo man wirklich viel auch abarbeiten kann, viel vorarbeiten kann. Wir sind sehr sozial, wir haben Lust, uns mit Leuten zu treffen, zu unterhalten. Wir sind sehr, dadurch, dass die Libido steigt, auch mögen Berührungen. Es kann aber auch sein, dass es Frauen gibt, denen es in der Phase tatsächlich nicht gut geht. Und das liegt daran, dass Östrogen so hoch ist. Und wenn Östrogen zu hoch ist, dann kann es zu Wassereinlagerungen kommen, die dann wieder unangenehm sind. Es kann zu sehr viel Histamin im Körper kommen. Gerade die Frauen, die Histaminprobleme haben, haben meistens in der Phase tatsächlich große Probleme, auch mit der Verdauung und so weiter. Also wenn du dich in dieser Phase nicht wohlfühlst, nicht gut fühlst, die Verdauung nicht gut funktioniert oder du allgemein Probleme hast, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass das Östrogen tatsächlich zu hoch ist. Das wollen wir halt auch nicht. Und dann geht's in die vierte Phase und das ist, glaube ich, die bekannteste Phase. Das ist die Lutealphase, nennt man auch Gelbkörperphase. Und das ist auch tatsächlich die längste Phase in unserem Zyklus. Dauert ungefähr so 14 Tage, ist natürlich immer ne plus minus, bei jeder Frau ist es anders. Und das ist so, dass hier Östrogen kurz nach dem Eisprung ein bisschen sinkt und dann aber wieder steigt. Und das dominante Hormon ist hier Progesteron. Und das wird durch die Gelbkörperhülle quasi, also die Eizelle hinterlässt so eine Hülle. Und das ist der Gelbkörper und der produziert dann Progesteron. Und hier ist ganz wichtig, dass Progesteron höher ist als Östrogen. Das wollen wir so. Wenn jetzt aber zum Beispiel sehr viel Stress besteht, dann kann es sein, dass Progesteron zu niedrig ist und Östrogen zu hoch oder wir haben vielleicht zu viel Östrogen. Dann kommt es zum Beispiel zu diesen typischen PMS-Symptomen wie Kopfschmerzen, Heißhunger, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, Wassereinlagerung, Krämpfen und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt 150 PMS-Symptome. Ich kann nicht alle aufzählen. Das ist ein bisschen, aber ich finde es krass. Also es ist auch irgendwie so, dass ich glaube, 95% der Frauen schon, jede Frau quasi schon immer mal PMS-Symptome hatte und 95% der Frauen regelmäßig PMS-Symptome haben. Und das finde ich tatsächlich ziemlich krass, weil das ist nicht natürlich. Also ich sag immer, die Natur hat uns ja nicht den Zyklus gegeben, damit wir leiden, sondern damit es uns gut geht, damit wir Kinder bekommen können, ne, uns fortpflanzen können. Es ist aber quasi nicht normal und das denken, glaube ich, ganz viele, PMS zu haben oder Zyklusprobleme zu haben. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen vom Körper, weil der Körper kann ja nicht mit uns reden. Der kann nicht sagen, hey Hanna, hier, mach mal was anderes, das gefällt mir nicht, sondern der zeigt es halt mit Symptomen. Ne, und das macht er halt in dem Fall. Das heißt, diejenigen, die halt unter Problemen leiden innerhalb des Zyklus oder vor allem in der Phase unter PMS-Symptomen leiden, die dürfen eigentlich genauer hingucken und schauen, was passt denn eigentlich nicht, ne? Was kann ich denn machen, weil ich zum Beispiel habe überhaupt keine Zyklusprobleme mehr. Ich habe auch sehr lange die Pille früher genommen, habe die dann auch abgesetzt, hatte auch sehr schnell meinen Zyklus wieder, hatte dann so ein paar Probleme und mittlerweile lebe ich halt größtenteils zyklisch, soweit es geht. Finde ich in der Selbstständigkeit tatsächlich auch ein bisschen einfacher als im normalen Bürojob. Aber ich habe weder PMS, ich habe keine Krämpfe. Bei mir quasi die Periode kommt und ich habe es quasi gar nicht gemerkt, dass sie kommt. Also es gibt auch Zyklen oder auch ja Frauen, die wirklich gar keine Probleme haben. Und das liegt daran, dass man halt dann einfach nicht gegen den Körper gearbeitet hat. Genau, und diese Lutealphase ist auch so, dass wir, das ist ganz interessant, weil ab dem Eisprung steigt unsere Körpertemperatur. Kann bis zu einem Grad tatsächlich steigen. Das kann man ja auch, man kann ja auch den Zyklus tracken mit der Temperaturmethode, da sieht man das auch ganz toll. Das bedeutet für uns Frauen, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen in dieser Phase. Also bis zu 250 Kalorien verbrennen wir mehr in dieser Phase. Und viele Frauen haben ja Heißhunger in der Phase und das liegt nicht unbedingt immer an den Hormonen, sondern es kann tatsächlich auch daran liegen, dass die Ernährung nicht angepasst wurde. Also zum Beispiel die Portionen nicht ein bisschen vergrößert wurden oder nicht ein Snack extra gegessen wurde und wir einfach in einem Kaloriendefizit sind. Das wissen, glaube ich, ganz viele nicht, was ganz interessant ist. Und was auch interessant ist, dass wir weniger sensibel auf Kohlenhydrate reagieren. Das heißt, wir verstoffwechseln Kohlenhydrate schlechter. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel reagiert schneller. Das heißt, hier ist es total wichtig, dass wir den Blutzucker stabilisieren mit mehr guten Proteinen und auch gesunden Fetten, was übrigens auch total wichtig für die Hormonproduktion ist. Und wenn man das macht, kann man schon total viel so mit, also diese Stimmungsschwankungen ausgleichen. Man kann den Heißhunger vermeiden. Man hat mehr Energie. Genau. Und die Phase ist eigentlich die Phase, wo wir eher so im Rückzug sind, ne? Also wir sind da nicht mehr ganz so leistungsfähig. Wir regenerieren auch nicht mehr so gut. Das Immunsystem ist ein bisschen geschwächt. Das heißt, das ist eigentlich die Phase, wo wir uns eher zurückziehen wollen und das auch ausleben dürfen, wo wir vielleicht nicht so sozial sind, wo wir eher Verabredungen mal absagen, wo wir auch nicht so viel Lust auf Berührungen haben ganz oft. Das ist so die typische Phase. Genau. Mhm. Das waren die vier Phasen.
Sehr schön, vielen Dank. Ist auf jeden Fall sehr gut erklärt. Ich habe so einiges verstanden und was mir gar nicht so klar war, oder besser gesagt, klar, 4 Zyklusphasen, ich bin ja auch so ein bisschen schon ja educated, ich sag mal, in dieser Geschichte, aber dass dann doch diese Lutealphase so lang ist, hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, also fand ich jetzt total spannend. Jetzt hast du schon gesagt, so ein paar Nährstoffe habe ich jetzt schon gehört, zum Beispiel Magnesium, Zink hattest du gesagt und Eisen während der Periode. Teilweise kamen dann eben auch sowas wie Snacks, jetzt noch Lutealphase, ein bisschen mehr Kalorien kamen dazu. Jetzt würde mich aber interessieren, welche Lebensmittel passen nun zu den jeweiligen Zyklusphasen, also so sprich, welche Nährstoffe enthalten diese und ja, wie können wir die jeweilige Phase unterstützen? Ich meine, klar, wir brauchen natürlich einen vollen Nährstoffhaushalt, das ist auf jeden Fall klar, aber es gibt ja doch Nährstoffe, wo wir sagen, auf die sollte man vielleicht ganz besonders achten, wie du es auch gesagt hattest, eben mit Zink, Eisen, Vitamin C.
Genau. Ja, genau. Also das ist eigentlich das für Phase 1 ganz wichtig. Wir verlieren halt einfach Zink und Eisen durch die Periode. Das heißt, hier macht es halt Sinn, auch schon ein paar Tage vorher einfach sich Zink- und Eisenhaltig zu ernähren. Und das findet man vor allem in Eiern, Grünblattgemüse, aber auch zum Beispiel Haferflocken, Kürbiskerne, Linsen und übrigens Austern. Da musste ich an euch denken. Ihr habt doch Austern gegessen, oder? In Norwegen.
Ja, da müssen wir ganz kurz dazu sagen, dass wir uns ja in Norwegen kennengelernt haben, ne? Das ist ja, das wissen ja unsere Zuhörer noch gar nicht. Ja. Hanna und wir, also Alex und ich, haben uns in Norwegen, da hat uns Norsan eingeladen, ja, haben wir uns kennengelernt und durften über ganz verschiedene Themen sprechen. Es waren mehrere, ja, ich sage jetzt mehrere Menschen der Branche dabei. Und so ist es auch entstanden, die Idee zu dem Podcast. Genau, und Austern, ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde Austern toll, aber ich kann auch verstehen, dass manche Menschen sie nicht mögen, muss aber jetzt dazu sagen, alle Leute, die denken, dass Austern schleimig sind, das stimmt nicht, Freunde. Das ist wie Meerwasser und halt ein großer Muskel. Nehmt die größeren Muscheln, sage ich mal, die größeren Austern, da kann man auch drauf beißen. Es ist echt lecker. Probiert es einfach mal aus.
Ja. Ich liebe auch Austern. Ich bin ein totaler Austern-Fan. Also ich gehe tatsächlich auch sehr gerne mit meinem Freund essen und wir bestellen uns Vorspeise eigentlich immer Austern. Ich finde es auch total gut und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber ich finde es auch überhaupt, er hatte auch total Angst, die zu essen, auch so schleimig und so, aber ist jetzt tatsächlich auch auf den Geschmack gekommen. Und es ist tatsächlich, die sind extrem nährstoffreich. Also es ist total gut, Austern zu essen und die erhöhen übrigens auch die Libido. Also...
Das habe ich schon mal gehört, vor allem bei Männern, richtig? Weil sozusagen für die Spermien wird quasi so viel Zink benötigt, oder?
Ja, genau.
Spannend.
Ja, also genau. Und wie gesagt, in Phase 1 können sie sehr viel Zink liefern. Und was vielen Frauen wahrscheinlich auch gefallen wird, dunkle Schokolade enthält auch Zink und Eisen. Und Vitamin C hatte ich ja auch schon gesagt, fürs Immunsystem. Und das findet man in Brokkoli, in Ananas, Erdbeeren, Paprika, Kiwi. Und diese Lebensmittel haben alle mehr Vitamin C als Zitronen tatsächlich, was man immer gar nicht so denkt. Aber natürlich auch in Zitrusfrüchten ist auch Vitamin C enthalten. Und was ich aber tatsächlich empfehle, weil natürlich kann man die Ernährung darauf abstellen und so weiter. Aber wenn man das jetzt jahrelang nicht gemacht hat und tatsächlich so Zink- und Eisenmangel hat, ja, dann macht es tatsächlich auch Sinn, Zink und Eisen einfach mal schon 2 Tage vor der Periode zu supplementieren und in der Phase zu supplementieren und dann auch wieder abzusetzen, um den Körper einfach zu unterstützen. Und die meisten Frauen merken das auch deutlich, auch also einfach im Energielevel, im Wohlbefinden und so weiter. Also das kann man dann in der Phase auf jeden Fall gut machen. Auch Vitamin C kann man super supplementieren. Also
das stimmt.
Ja, genau. Und warme Mahlzeiten hatte ich ja schon gesagt. Also das ist ja die kalte Phase. Das heißt, viele Frauen frieren auch in der Phase, ne, frösteln so. Und da kann man super so mit Suppen und Eintöpfen eigentlich arbeiten. Also alles, was warm ist. Ich würde jetzt da jetzt eher nicht zum kalten Salat greifen, sondern wirklich zu einem warmen Porridge am Morgen. Und dann wieder zu warmen Eintöpfen, Suppen oder als Vorspeise eine Suppe zum Beispiel. Kann total gut unterstützen. Und ich habe noch einen Tipp für die Frauen, die Krämpfe haben, weil ich weiß ja auch, dass viele Frauen einfach so zu ganz viel zu Ibuprofen und sowas greifen. Ne? Und natürlich kann man das mal machen. Und wenn man es gar nicht aushalten kann, hilft das natürlich auch super. Aber natürlich wollen wir eigentlich nicht so viel Schmerzmittel im Körper haben, weil das einfach auch den Darm und die Leber belastet. Und da gibt es tatsächlich eine gute Alternative. Und zwar der Mix aus Magnesium und Omega-3 zusammen mit Kurkuma. Wenn man das als Supplemente einnimmt, hat das eine ähnliche Wirkung und ist krampflösend, also hat eine ähnliche Wirkung wie Ibuprofen und wirkt halt krampflösend. Also das vielleicht nochmal als Alternative testen.
Das kenne ich sogar. Ich glaube, dass das ein Kurkuma generell, ich glaube auch Safran, war das nicht, ich glaube sogar in Indien in der Geschichte als Schmerzmittel mal bekannt?
Ja, genau. Ja, Kurkuma auch. Also Kurkuma wird, oder Kurkumin, ne, der Wirkstoff, der da enthalten ist, der wird in diesen ganzen älteren Völkern, ist das quasi das Schmerzmittel. Ja, wirkt halt hochkrampflösend. Natürlich reicht es jetzt nicht, einen Teelöffel Kurkuma zu nehmen. Ne? Ich würde es schon, wenn man da starke Krämpfe hat, supplementieren und von der Dosis einfach mal gucken, was man da so braucht, ausprobieren. Auch da, ihr braucht keine Angst vor Überdosierungen haben. Ganz viele haben immer Angst vor Überdosierungen. Wir sind eher unterdosiert. Das heißt, Kurkuma zu überdosieren oder auch Omega-3 und Magnesium ist eigentlich nicht möglich. Wahrscheinlich würde man Durchfall bekommen, wenn man das macht. Und davon muss man aber dann ordentlich was nehmen. Aber genau, es wirkt tatsächlich wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe da sehr viel positives Feedback von meinen ganzen Kunden dazu, die vorher auch immer zu Ibuprofen gegriffen haben und dann jetzt umgestiegen sind.
Ja, das ist mal ein sehr guter Tipp. Werde ich mir merken. Zur nächsten Frage. Lifestyle. Wir alle wissen leider oft so gut, was an unserem jeweiligen Lebensstil ungesund ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Was würdest du also jedoch unseren Zuhörerinnen mitgeben, dass so, wo du sagst, das war dein Game Changer, so in Sachen Zyklusbalance, neben Ernährung natürlich, sprich, der viele negative Auswirkungen hatte, viel mehr irgendwie als du dachtest tatsächlich. So gerne vielleicht auch so einen Easy-Life-Hack. Weil es ist ja doch so, wie gesagt, wir wissen es oft, ja, nicht rauchen, ja, wir haben viele Laster. Aber vielleicht gibt es einen Punkt, wo du sagst, der war auch für mich eigentlich relativ gut umzusetzen und hat dann doch viel geändert.
Also ich würde sagen Stress. Stress ist so der größte Killer für unsere Gesundheit. Und wir haben halt irgendwie alle Stress, ne? Mal mehr, mal weniger. Das Ding ist halt, der Körper kennt halt nur Stress an oder Stress aus. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben weniger Stress, hat der Körper trotzdem viel Stress. Also der hat halt Stress. Ne? Und das ist tatsächlich ein krasser Einflussfaktor auf unsere Gesundheit und vor allem auf den Zyklus, vor allem bei extrem vielen Frauen. Also wir sind da tatsächlich empfindlicher. Und ich fand so als Lifehack die Frage tatsächlich für mich selber ganz interessant. Ich finde vor allem so, wenn Kinder im Spiel sind und so, ne, wenn man halt auch manchmal einfach funktionieren muss, wo sage ich noch ja, obwohl ich nein meine? Ne, weil ich finde, wir Frauen wollen immer alles für jeden sein. Ne? Wir wollen Mutter sein, Freundin, Partnerin, keine Ahnung, eine gute Angestellte oder, ne, also wir machen ganz viel, dann sind wir quasi noch Hausfrau, putzen, keine Ahnung, kochen, machen die Wäsche und so. Also wir haben ganz viele Rollen und ganz oft übergehen wir quasi unsere eigenen Bedürfnisse und dann befindet man sich in so einem Kreislauf. Und ganz oft haben wir auch so hohe eigene Erwartungen an uns selber. Und ich finde die Frage, wo sagst du noch ja, obwohl du nein meinst, eigentlich sehr kraftvoll und total klar. Und da kommen dann immer mehr Themen raus. Und dann kann man eigentlich sehr schön sagen, okay, da fange ich jetzt einfach mal an, nein zu sagen und das zu tun, was mir gut tut. Ja, hat auch so ein bisschen was mit People-Pleasing zu tun, dass man halt nicht versucht, anderen zu gefallen, sondern dass man sich selber priorisiert und das einfach Step-by-Step macht. Einfach wirklich immer schaut so, was brauche ich jetzt eigentlich? Und lebe ich das, also lebe ich danach, ne? Wenn ich mehr Ruhe brauche, treffe ich mich dann trotzdem mit meinen Freundinnen oder sage ich es einfach mal ab und habe halt mehr Ruhe, ja? Das ist so was Grundlegendes, was ich total wichtig finde. Und du hast ja gesagt, ein Lifehack, den man gut umsetzen kann. Ich finde Atemübungen, also weil im Endeffekt geht es ja um mehr Entspannung im Körper. Weniger Stress, mehr Entspannung. Und ich finde Atemübungen total easy im Alltag einzusetzen. Und da braucht man auch keine krasse Ausbildung für, sondern man atmet durch die Nase 4 Sekunden ein oder 5 Sekunden, hält das 3 Sekunden, atmet 4, 5 Sekunden aus durch die Nase, hält das wieder 3, 4 Sekunden und dann macht man davon 5 Runden und schon ist man viel entspannter. Und das kannst du auf der Arbeit machen, das kannst du im Auto machen, wenn du die Kinder zur Schule fährst, das kannst du überall quasi machen, morgens in der Morgenroutine oder am Abend, das kann man überall einbauen und das entspannt quasi den Vagusnerv und dementsprechend fühlen wir uns direkt entspannter.
Ja, das finde ich tatsächlich ein sehr guter Tipp. Ja, ich habe das auch selber bei mir gemerkt, dass wenn es dann mal nicht mehr geht, man hat auch das Gefühl, so man kann danach definitiv klarer denken. Und was ganz spannend ist, und das hatte ich letztens erst gelesen, ne, wenn man richtig atmet, verbrennt der Körper auch besser. Das heißt, er verdaut besser, das heißt mehr oder minder. Also wer jetzt in Sachen Abnehmen drin stecken sollte oder das relevantes Thema ist, beschäftigt euch auch mal mit Atemübungen. Wirklich ganz spannend. Ja, unsere nächste Frage dreht sich um das Mikrobiom, das schwierige Wort, das mittlerweile tatsächlich jeder drauf hat, was ganz interessant ist. Es geht um Darmgesundheit. Also wie wichtig ist diese für unsere Hormone?
Ja, mega wichtig. Ich liebe ja das Thema Darmgesundheit.
Verstehe ich.
Ja, es ist halt super spannend, weil es auch noch so unerforscht ist. Ne? Es gibt dauernd irgendwelche Neuigkeiten, das mag ich ja sehr gern. Aber der Darm ist unheimlich wichtig allgemein für unseren Körper, aber hängt auch sehr eng mit dem Zyklus zusammen. Also in erster Linie, der Darm ist für die Nährstoffaufnahme zuständig. Wenn dein Darm nicht gut funktioniert, wenn er ungesund ist, wenn er krank ist, dann kann er einfach nicht ausreichend Nährstoff aufnehmen. Und wir haben ja gerade gehört, wir brauchen Nährstoffe für die Hormonproduktion und so weiter. Dementsprechend leidet dann auch der Zyklus darunter. Dann ist es tatsächlich auch so, dass wir eine unterschiedliche Verdauung in den unterschiedlichen Zyklusphasen haben können. Also zum Beispiel in der Lutealphase, in dieser typischen PMS-Phase, ist es so, dass Progesteron ja dominant ist. Und Progesteron ist dieses Hormon, was so für Entspannung im Körper sorgt. Das heißt, das kann zum Beispiel auch die Verdauung verlangsamen. Das heißt, es kann sein, dass viele Frauen in dieser Phase eher eine träge Verdauung haben, mehr Blähbauch haben, Verstopfung haben und so weiter. Also auch da besteht ein Zusammenhang. Und was, glaube ich, das Interessanteste ist, es gibt, also wir haben ja Milliarden von Bakterien in unserem Darm. Milliarden, wahrscheinlich Billiarden, keine Ahnung, super viele auf jeden Fall. Und die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Und es gibt eine Bakteriengruppe, die nennt sich Östrobolum. Und die ist quasi dafür zuständig, Östrogene zu zersetzen und aus dem Körper auszuschleusen oder zu reaktivieren. Also was man auch wissen muss, ist, unser Körper produziert ja die ganze Zeit Hormone. Aber die müssen ja auch wieder aus dem Körper raus. Das, daran denkt meistens keiner. Und das bedeutet, die müssen entgiftet werden im Endeffekt. Und das läuft über die Leber und über den Darm. Deswegen ist auch Lebergesundheit und Darmgesundheit so wichtig für den Zyklus. Weil wenn unser Darm quasi zum Beispiel nicht diese Bakterien, die zum Östrobolum gehören, besitzt, dann können Östrogen aus dem Körper richtig geschleust werden oder auch nicht wieder Östrogen hineingeschleust werden, wenn wir zu wenig Östrogen haben. Das heißt, dieses Östrobolon sorgt im Endeffekt dafür, dass wir in der Balance sind mit unserem Östrogen. Also ganz, ganz wichtig. Und dafür müssen wir uns halt einfach darmgesund oder darmfreundlich ernähren. Ja, oder den Darm dürfen wir da nicht vergessen. Außerdem gibt es halt, bilden diese Bakterien auch kurzkettige Fettsäuren, die wiederum die Darm-Hirnachse beeinflussen, die wiederum unsere Stimmung beeinflussen, die Bewegungs- oder die Mortalität im Darm und so weiter. Es gibt super viele Zusammenhänge. Und wenn wir quasi einen kranken Darm haben mit eher schlechten Bakterien, dann kann es halt auch zu Entzündungen führen. Und das kann dann auch die Eierstöcke und den Gelbkörper betreffen. Und das führt dann wieder dazu, dass ein Eisprung ausfällt, dass ich Krämpfe habe, dass ich unregelmäßige Zyklen habe und so weiter. Also gibt es super viele Zusammenhänge.
Ja, es ist dann doch unser Körper ein Uhrwerk. Ja.
Und alles zusammen.
Das stimmt. Also so, vegan, vegetarisch, omnivor. Es gibt verschiedene Ernährungsrichtungen. Von welcher hast du vielleicht mal auch in deinen Coachings positiv, aber vielleicht auch negative Erfahrungen gehört oder gesammelt?
Super interessante Frage, weil ich glaube, viele dachten halt durch diesen Vegan-Trend, der vor Jahren mal so hochkam, dass vegan gesund ist. Ja, Punkt. Und es kommt ja immer darauf an, wie du dich ernährst. Ich habe tatsächlich, also ich esse tatsächlich Mischkost, ich esse alles, ja. Ich habe Kunden, die sich auch so ernähren, ich habe aber auch Kunden, die vegan sind oder vegetarisch sind, das heißt, ich coache tatsächlich alles. Aber was ich dadurch halt auch sehen kann, ist, dass tatsächlich eine Mischkost, wenn sie qualitativ hochwertig ist, für unsere Hormone und auch für unseren Darm am besten ist tatsächlich. Also es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, muss man sagen, aber so, ich würde sagen, 98% meiner Kunden kommen, denen geht es besser mit einer Mischkost tatsächlich, weil ganz oft einfach pflanzliches Eiweiß nicht so gut aufgenommen werden kann. Wir brauchen mehr Eiweißquellen bei pflanzlichem Eiweiß und Eiweiß ist einfach ein super, also Aminosäuren sind einfach unheimlich wichtig für die Hormonproduktion. Jede Zelle in unserem Körper braucht das. Die gesunden Fette in den tierischen Proteinquellen sind auch tatsächlich sehr, sehr gut für uns. Aber es geht natürlich auch um die Qualität. Ja, wenn ich da kein hochwertiges, qualitativ hochwertiges Fleisch esse, dann kann das auch entzündlich wirken und dann kann es auch Probleme machen tatsächlich. So zum Beispiel auch bei Milchprodukten. Ne? Also was ganz häufig, wenn ich quasi Kunden mit Darmproblemen und also Hormonproblemen, Zyklusproblemen habe, nehme ich die Kuhmilchprodukte raus. und denen geht's dann deutlich besser. Also man muss tatsächlich immer so ein bisschen gucken. Aber per se ist Fleisch jetzt zum Beispiel oder eine Ernährung, die tierische Komponenten beinhaltet, nicht schlecht. Andersrum, wie gesagt, viele denken ja, dass vegan das Beste ist und ernähren sich von unheimlich viel Soja. Soja ist ja auch nichts Natürliches, ist auch hochverarbeitet tatsächlich. Und Soja ist ein Phytoöstrogen, das heißt, es hat eine östrogenähnliche Wirkung im Körper. Und wenn ich jemand bin, eine Frau bin, die eh schon sehr hohe Östrogenspiegel hat, dann kann Soja total kontraproduktiv sein, weil es dann dadurch noch höhere Östrogenspiegel gibt und dadurch einfach mehr Zyklusprobleme.
Ja, das ist total spannend, muss ich sagen, weil wie du schon gesagt hast, es ist ja doch so, dass vegan oft und es passiert auch, glaube ich, oft im Supermarkt, im Marketing, dass vegane Produkte mit einer grünen Pflanze, weiß, grünlich gelabelt werden. Und das hat für uns eine ganz unterbewusste Wirkung, ohne dass wir drüber nachdenken. Also wir hinterfragen das gar nicht, sondern das passiert in den ersten 3 Sekunden, wo wir auf das Produkt schauen. Und das finde ich auch marketingtechnisch total spannend. Also mit ein bisschen Köpfchen einkaufen zu gehen, schadet da auch nicht. Bei der nächsten Frage. Ja. Würdest du Zyklus Food jetzt jeder Frau empfehlen, das hatte ich vorhin schon mal angeschnitten, das Thema, oder nur denjenigen, die Probleme haben? Jetzt muss man ja auch dazu sagen, ja, wer erkennt denn seine Probleme? Was sind denn Probleme? Wir sprechen jetzt natürlich von Hard Facts, nenne ich sie jetzt mal, so wie PMS, wo man sagt, jetzt geht's mir richtig schlecht, jetzt merke ich selber. Pille absetzen, merkt man es auch, man bekommt seine Menstruation nicht mehr. Oder auch Kinderwunsch, der starke Wunsch. Das heißt also wirklich starke Probleme, weil sie auch wirklich ein Ziel haben.
Ich würde tatsächlich jeder Frau Zyklusfood empfehlen. Weil ich sag mal, der Körper kann sehr lange kompensieren. Ja, der kann sehr lange ausgleichen und so weiter. Aber irgendwann kommt dann die Quittung tatsächlich. Spätestens meistens in der Perimenopause, Menopause dann. Deswegen würde ich tatsächlich, also umso früher du damit anfängst, dich mit dem, was in deinem Körper passiert, auseinanderzusetzen und dementsprechend auch bestimmte Dinge anzupassen. Und ich weiß, dass viele das immer denken, oh, das ist jetzt anstrengend, ich muss ja alles anpassen. Aber es geht tatsächlich um Kleinigkeiten. Es ist gar nicht so kompliziert. Es ist tatsächlich sehr einfach und man muss das ja auch nicht von jetzt auf gleich machen. Aber du sorgst einfach dafür, dass du langfristig gesünder bist, dass zum Beispiel auch die Knochendichte bleibt. Ja, gerade wenn wir zum Beispiel zu wenig Östrogen haben und so, dann ist das Osteoporose-Risiko erhöht. Es könnte ein erhöhtes Krebsrisiko bestehen. Also gerade bei uns Frauen durch den Zyklus bestehen einfach bestimmte Risikofaktoren, wo es total Sinn macht, dass wir einfach präventiv uns gut um diesen Zyklus kümmern, ja, und uns einfach damit auseinandersetzen, weil der Körper kann ja nur das nutzen, was wir ihm geben. Und wenn wir ihm jahrelang nicht das geben, was er braucht, dann irgendwann kommt dann halt die Quittung, ja. Und dann ist es meist auch ein bisschen zu spät oder schwierig. Das heißt, umso besser du dich jetzt um deinen Zyklus kümmerst, umso smoother wird zum Beispiel auch der Übergang in die Perimenopause und Menopause. Deswegen würde ich es jeder Frau tatsächlich empfehlen. Und natürlich vor allem den Frauen, die halt einfach Zyklusprobleme haben, die Hormondysbalancen haben, PMS, Pille absetzen, Kinderwunsch, da macht es einfach natürlich total Sinn. Aber wie gesagt, auch bei allen anderen Frauen macht das total Sinn.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich finde auch, Ernährung kann einfach unfassbar Spaß machen. Viele haben ja davor Angst, wenn sie sich erstmal nicht damit beschäftigen, aber Leute, Essen ist Grundbedürfnis und Luxus zugleich und man kann wirklich viel Spaß dabei haben. Das ist was, wo man auch schnell mit den Händen Ergebnisse erzielen kann. Das ist auch für die Seele, fürs Gefühl wirklich was Tolles. Also ich kann es euch echt nur empfehlen aus einer lifestyleigen Art und Weise heraus. Jetzt kommen wir zur Menopause.
Ja.
Besonders in der Menopause merken ja viele Frauen, dass nicht nur sich der Körper verändert, sondern eben auch so die Art und Weise, wie er Nährstoffe aufnimmt. Wir haben von der Dr. Alexa Iwe, mit der ich übrigens auch bald eine Podcast-Folge zu Menopause aufnehmen darf, ja auch schon so ein bisschen gespoilert wurden wir ja schon, um was es da wirklich geht und dass man ein bisschen früher anfangen sollte, war für mich, ganz ehrlich, schon irgendwie neu. Warum ist es jetzt, was sagst du als Profi, weitaus wichtiger, vor der Menopause mit einer passenden Ernährung zu starten?
Viele denken ja, oh, ich komme in die Wechseljahre und dann ist quasi, sind einfach alle Hormone runter. Aber das ist ja ein Prozess, der über 10 Jahre oder mehr verläuft. Ja, so Anfang, also so Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 startet das so, dass die Hormonproduktion so ein bisschen nachlässt. Ist natürlich auch bei jeder Frau anders. Und das führt halt dazu, dass der Zyklus so ein bisschen unregelmäßiger wird, dass man vielleicht mehr Symptome hat, wie Hitzewallungen und so weiter, Schweißausbrüche. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, umso leichter dein Zyklus jetzt verläuft, umso leichter ist auch der Übergang in diese Phase, weil deine Hormone einfach mehr in Balance sind. Wenn der Darm in Ordnung ist, wenn genügend Hormone produziert werden, dann kann der Übergang total easy sein. Und deswegen macht es halt Sinn, sich vorher schon damit zu beschäftigen, den Körper gut zu kennen, ein gutes Körpergefühl auch zu entwickeln. Das ist nämlich auch etwas, was ich, finde ich, bei so Zyklus-Tracken und Zyklus-Beobachten und so zyklischem Leben auch total Spaß macht und total spannend ist zu beobachten, wenn ich diese eine Sache jetzt regelmäßig in der Phase esse, was sich dann im nächsten Zyklus einfach verändert. Und das braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Und deswegen macht es halt total Sinn, auch schon früher damit anzufangen. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass wir ab ungefähr Mitte 30 Proteine schlechter verstoffwechseln. Das heißt, wir müssen mehr Proteine aufnehmen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Und wir bauen auch Knochenmasse ab. Und deswegen macht es total Sinn, die Ernährung anzupassen, weil wir dann nämlich Proteine hochfahren müssen. Also ich sage ja immer, Proteine sind wichtig und wir würden ausreichend Proteine essen. Viele Frauen denken ja noch, das ist so ein Männerding oder so ein Pumperding, ne, so für Sportler und so weiter. ist tatsächlich noch so, ne? Das ist noch nicht in einem, die haben da so ein bestimmtes Bild und ich kann es auch verstehen, aber Proteine sind unheimlich wichtig und ich sehe das immer wieder, dass wir einfach, oder dass die meisten Frauen viel zu wenig Proteine essen. Und in der Phase solltest du spätestens eigentlich schon vorher damit anfangen, mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß täglich zu essen. Und das ist für viele echt schwierig. Also dein Körpergewicht mal 1,5 rechnen und das ist die Grammanzahl, die du täglich an Eiweiß zu dir nehmen solltest. Um einerseits diese Hormonschwankungen ein bisschen auszugleichen, dann aber auch den Verlust der Muskelmasse auszugleichen und auch den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, weil das passiert nämlich auch, wenn wir so in diese Perimenopause kommen, dass wir einfach höhere Cortisol-Level haben und einfach nicht so gut auf Kohlenhydrate mehr reagieren wie vorher und dementsprechend sehr starke Blutzuckerschwankungen haben. Und das zusammen mit dem Verlust der Muskelmasse führt halt dazu, dass unser Kalorienverbrauch geringer ist, wir aber unsere Ernährung nicht angepasst haben und dann stetig zunehmen. Ne? Das ist ja auch so ein typisches Symptom in der Phase. Und das kann man tatsächlich verhindern. Und was auch noch ganz wichtig ist, Bewegung. Also regelmäßig Sport machen. Vor allem Mix aus Krafttraining und Ausdauertraining hilft auch, die Muskelmasse zu erhalten und auch wirkt sich super gut auf die Knochendichte aus. Also das sind so ein paar Sachen, die man definitiv spätestens da, am besten schon vorher, weil es hat ja auch was mit Routinen zu tun, ne? Also etwas Neues in den Alltag reinzubringen ist ja nicht immer leicht. Das heißt, umso früher wir damit anfangen, umso mehr kennen wir das, umso mehr ist das unser Alltag und umso mehr können wir es dann auch, umso älter wir werden, einfach umsetzen.
Ja, vor allem Routinen verknüpfen und Routinen finden, die zu einem passen. Ich erlebe es oft, dass viele Frauen, auch Männer, aber weil wir jetzt beim Frauenthema sind, dazu zwingen, ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn Fitnessstudio nicht euer Ding ist, ey, probiert doch mal was aus. Wir leben in einer Welt, wo es so unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wenn ich zurückdenke, als ich Teenie war, also so viel gab es weitaus nicht und es macht so richtig Spaß und ihr werdet was finden, was euch gefällt. Und dementsprechend es lohnt es sich einfach, Dinge auszuprobieren. Ja, ich würde sagen, wir kommen so langsam an unser Podcast-Ende. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du uns noch so einen kleinen, leckeren Snack oder auch so ein Easy-Dessert aus deinem Buch vielleicht noch spoilern kannst. Denn wir haben sehr viel über Wissen gesprochen, aber vielleicht gibt's noch so ein kleines Dessert-Snack-Rezept, wo du sagst, ach, das ist da drin und das ist richtig geil.
Gibt natürlich einige. was ich tatsächlich jetzt neulich erst aus dem Buch gemacht habe, was man auch bei mir auf Instagram findet, sind so Nusscrossis. Also super easy und perfekt für die Lutealphase, so als extra Snack, Anti-Heißhunger-Snack nenne ich das. Und ich finde ja immer wichtig, dass es wirklich leicht zum Zubereiten ist, ne? Also dass man da nicht lange in der Küche steht. Also jedenfalls geht es mir immer so. Und man nimmt da einfach Nüsse und lässt Zartbitterschokolade mit ein bisschen Kokosöl zusammenschmelzen, vermischt es dann alles, dass man so eine Nuss-Schokomischung hat, packt es dann auf so ein bisschen Backpapier, also auf so ein Blech mit Backpapier, packt es eine Stunde in den Kühlschrank und schon fertig sind die Nusscrossis. Und schmeckt, man kann da auch Zimt noch ein bisschen, also man kann auch natürlich Gewürze nehmen, wenn man möchte. Und super einfach zubereitet, kann man auch mit Kindern zur Not. Also meine Kinder lieben die übrigens auch, die bleiben nie lange im Kühlschrank, weil die dann leer sind. aber es ist halt ein gesunder Snack, der mich halt einerseits mit guten Fetten, aber auch mit Eiweiß versorgt und einfach so gegen Heißhunger wirkt. Und das finde ich etwas, das ist so banal einfach, aber schmeckt tatsächlich sehr geil. Und ich habe tatsächlich noch einen, und zwar Datteln mit Nussmus und Zartbitterschokolade darüber. Finde ich ja auch sehr geil tatsächlich.
Ja, also, ne, mag ich auch sehr gern.
Entsteinen, Nussmus nach Wahl reinmachen, Zartbitterschokolade, Feuerschmelzen rübergeben, kurz im Kühlschrank. Auch ein sehr geiler Snack tatsächlich.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal lecker an, diese Nusscrossis. Ich habe das Buch ja schon, deswegen werde ich das definitiv ausprobieren. Ich werde es machen. Hanna, lieben Dank dir. Es waren so viele tolle Infos dabei. Also was mich angeht, ich bin es auf jeden Fall wieder motiviert. Erstens natürlich einiges aus deinem Buch auszuprobieren, aber eben auch nochmal tiefer in diese Zykluswelt einzutauchen, weil ja, ich kann dazu einfach nur sagen, mir macht das auch einfach unfassbar Spaß, weil ich finde es schön, einfach wie man die Möglichkeit hat, so Facetten von seinem Körper kennenzulernen. Wie du schon gesagt hast, bei Männern ist das eben nicht so. Wir können damit und bestenfalls sollten wir das sehr positiv arbeiten, dann können wir auch wirklich, wirklich was schaffen und was reißen, wenn wir da Bock drauf haben.
Genau, so sehe ich das auch tatsächlich. Also es macht wirklich viel Spaß und man kann daraus wirklich auch viel ziehen für sich und viel nutzen. Also nicht immer so negativ den Zyklus betrachten, sondern eher so als Potenzial in den Flow zu kommen und einfach das für sich zu nutzen.
Das waren doch schöne letzte Worte.